Ich hatte eine Kundin und mit der habe ich mich ein bisschen so unterhalten, wenn man jemanden einloggen anmisst und ihm sowas Orthopädisches macht, ja, dann ist immer gut, wenn man weiß, was die Leute arbeiten. Und dann sagte sie zu mir, ja, ich bin Mesmerin in der Kirche. Und gut, das ist für mich natürlich immer ein schöner Einstieg, über den Glauben zu reden. Dann sage ich, dann sind Sie sicher auch ein gläubiger Mensch. Und dann sagt sie, ja, das bin ich. Und dann haben wir ein bisschen so geredet über katholische Kirche, evangelische Kirche und so weiter. Und dann sage ich, ja, das Wichtigste ist doch, dass wir Jesus lieb haben, dass wir mit Jesus leben. Und dann sagt sie drauf, ja, aber die 10 Gebote halten. Und habe ich gedacht, das passt gut zu meiner Predigt, denn meine Predigt ist die Kernbotschaft, das höchste Gebot. Und ich habe mir gedacht, es ist gut, erinnert zu werden, um das ein oder andere nicht aus dem Auge zu verlieren. Zur Zeit von Jesus gab es viele Theologen, so eine rabbinische Schule, und die hatten 613 Gebote. Und die ließen sich in 365 Verbote und 248 Vorschriften einteilen. Und ein Vertreter dieser Schule kam zu Jesus und stellte ihm die Frage nach dem größten Gebot. Aber das Motiv von diesem Lehrer, von dem Gelehrten, das war nicht rein. Wir lesen in dem Bericht, dass er geschickt wurde von den Pharisäern, die versuchten, Jesus aufs Glatteis zu führen. Und die hatten ihn schon vorher 2 Fangfragen gestellt, nämlich die Frage nach der Steuer und die Frage nach der Auferstehung. Im Text in Matthäus 22, als die Pharisäer erfuhren, dass Jesus die Sadduzäer zum Schweigen gebracht hatte, also vorher, kamen sie bei Jesus zusammen. Einer von ihnen, ein Gesetzeslehrer, stellte Jesus eine Falle. Er fragte ihn, Lehrer, welches Gebot ist das wichtigste Gebot des Gesetzes? Jesus antwortete, liebe den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, mit ganzem Willen und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und wichtigste Gebot. Aber gleich wichtig ist ein zweites. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. In diesen beiden Geboten ist alles zusammengefasst, was das Gesetz und die Propheten fordern. Eigentlich hört man viel mehr von dem Gebot der Nächstenliebe als von dem Gebot, den Herrn zu lieben. Das Gebot der Nächstenliebe schließt alle Gebote ein, nur das eine nicht, den Herrn von ganzem Herzen zu lieben. Liebe Gott von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit deinem ganzen Willen, mit deiner ganzen Hingabe, mit deinem ganzen Verstand. Und diese Aufforderung hat Jesus aus dem 5. Mosebuch. Die Aufforderung, Gott zu lieben, mit der äußersten und höchsten und stärksten Liebe, die wir haben. Mehr als alles andere. Von Herzen lieben. Wenn es um unser Herz geht, dann sind unsere Motive gemeint, was wir wirklich wollen. Und die Bibel sagt, dass unser Herz normalerweise böse ist, von Jugend an. Mit diesem Herzen sollen wir Gott lieben. Wir sollen Gott mit ganzer Seele lieben, mit ganzer Hingabe, mit unserer Emotion, ja, Anbetung, Lobpreis. C.S. Lewis hat gesagt, du hast keine Seele, du bist eine Seele. Dass du, die Seele, das ewig lebt, das unvergänglich ist. Und du sollst den Herrn mit deinem Verstand lieben, mit deinem Denken, mit deiner Logik, mit deiner Überzeugung, mit all deiner Kraft. Aber eigentlich ist auch dieses Gebot sehr schwer einzuhalten. Wer kann wirklich so lieben? Und wenn es geht, dann geht es nur in der Kraft des Heiligen Geistes. Nur wenn jemand die Wiedergeburt erlebt hat, dann kann er ansatzweise so lieben, wie es hier gefordert ist. Und Jesus führt den Pharisäern und auch uns damit vor Augen, wir können nicht gerecht werden durch Einhalten von Geboten. Wir können nur seine Gnade annehmen, Und wir versagen selbst in der Einfachheit dieser beiden Gebote. Aber aus dieser eigentlich gemeinen Versuchung, die die Pharisäer und die Sadduzäer hier Jesus gestellt hatten, hat Jesus eine unglaubliche Botschaft in die Welt gesendet. Diese Botschaft gegenüber die ganze Welt: Liebe deinen Nächsten. Das kennt heute wirklich fast jeder. Und für mich ist es auch ein Zeichen dafür, dass auch aus einer scheinbar negativen Situation Gott etwas Gutes machen kann. Denn die Pharisäer und die Sadduzäer hatten es darauf abgesehen, Jesus umzubringen, und haben einen Grund gesucht, ihm was Böses anzuhängen. Zurück zur Liebe. Das Wort Liebe ist heute in unserer Gesellschaft ein sehr abgegriffenes Wort. Wenn man bei Google mal Liebe eingibt und schaut, was dann alles erscheint, ja, da kommen zuallererst mal ganz, ganz viele rote Herzchen. Ganz viele. Dann kommen ganz viele sich küssende Paare, viele, die sich tief in die Augen schauen, und ganz viele, viele Sprüche. Einen fand ich ganz lustig, den lese ich euch vor. Schatz, ich habe versucht, das passende Geschenk für dich zu finden, aber du hast ja bereits mich. Für die Liebe gibt es im Neuen Testament, im Griechischen, mehrere Worte. Eins davon möchte ich uns heute sagen. Dieses Wort heißt Agape. Und dieses Wort Agape meint, das ist eine Liebe, die kein eigenes Interesse verfolgt. Eine Liebe, die bedingungslos ist. Die wird nicht an irgendwas geknüpft, wenn dann. Und diese Liebe, die ist einseitig, selbstlos. Diese Liebe liebt sogar die Feinde, ohne Erwartung einer Erwiderung. Diese Liebe will nichts haben. Diese Liebe will nur geben. Und diese Liebe ist kein Gefühl, keine Emotion, wo ich fühle mich jetzt gut und mache das, sondern diese Liebe ist eine bewusste Tat. Und dort, wo ich liebe, dort tue ich etwas. Ich gebe was her von mir. Ich interessiere mich für jemanden. Ich mache etwas. Zum Beispiel, ich vergebe, weil jemand mir was getan hat. Das ist eine aktive Handlung, eine bewusste Entscheidung. Und das wird sehr häufig mit guten Gefühlen überhaupt nichts zu tun haben. Im Gegenteil. Aber Liebe handelt. Und es ist ganz wichtig, das zu verstehen, weil diese Liebe, die handelt und die etwas tut, die ist hier gemeint und nichts anderes. Und es ist diese Liebe, mit der Gott uns liebt, obwohl wir es nicht verdient haben, einseitig durch seine freie Entscheidung. Und es ist auch uns möglich, so zu lieben, weil wir Gottes Geist haben. Durch die Wiedergeburt wohnt er in uns. Aber unsere alte Natur, die hat mit Liebe wenig zu tun. Und deswegen müssen wir uns immer wieder dafür entscheiden, zu lieben. Und was uns daran hindert, das ist unser Ego. Die alte Natur in uns, die möchte immer wieder Land gewinnen. Es gibt keinen Christen, der hier noch nicht gestrauchelt wäre. Das ist unser aller Stolperstein, Lieblosigkeit. Aber jetzt geht es erst noch mal, wie kann ich Gott lieben? Einen Gott, den ich nicht gesehen habe, wie kann ich dazu kommen, ihn zu lieben? Wir haben ihn nicht gesehen, keiner von uns hat ihn gesehen. Und trotzdem haben wir mit Gott eine Begegnung gehabt. Wir haben irgendwo gefühlt, geschmeckt, gesehen, wie er ist, weil sonst würden wir heute nicht hier sitzen. Sonst würden wir nicht am Sonntag in die Gemeinde gehen, in der Bibel lesen, beten. Irgendwo, auf irgendeine Art und Weise, haben wir ein Stück vom Himmel geschmeckt und es hat uns dazu bewegt, Jesus unser Leben zu geben. Der eine hat ein echtes Wunder erlebt, der andere hat einfach nur eine Berührung erlebt oder er weiß plötzlich, ich bin geliebt, ich bin angenommen. Und so eine Erfahrung bringt uns zu ihm. Es gibt jemanden, der mich liebt, der mir meine Schuld vergeben will, der mich durch dieses Leben begleitet und der am Ende meines Lebens eine unwahrscheinlich gute Aussicht hat, eine Perspektive für die Ewigkeit. Mir wird nichts passieren. Gottes Wesen ist Liebe. Er selber hat keine Liebe, er ist die Liebe. Alles, was er tut, macht er aus Liebe, auch wenn wir das oft nicht begreifen können. In Johannes 14, Vers 21, das wäre dann die nächste Folie, steht: Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Wer aber mich liebt, wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich selbst ihm offenbaren. Also, welches Gebot gab Jesus uns zu lieben? Wie zeige ich Gott meine Liebe? Ich zeige Gott meine Liebe dadurch, dass ich ihm mein Leben hingebe und mich dafür entscheide, ein Leben des Gehorsams zu führen, ein Leben in der Nachfolge, indem ich mich dafür entscheide, ihn den ersten Platz in meinem Leben einzuräumen. Und wenn ich das mache, dann verheißt mir Jesus, wer das tut, dem werde ich mich offenbaren. Das heißt, wer anfängt, mit Jesus zu leben, wird immer mehr mit ihm erleben und wird immer tiefer in diese Beziehung hineinkommen, wenn er dabei bleibt. Gott zu lieben bedeutet es nicht unbedingt, großartige Gefühle zu haben, sondern es heißt, das zu tun, was er sagt, und der Stimme des Heiligen Geistes zu folgen, die uns immer begleitet. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dass der Heilige Geist in euch mal spricht. Ich denke, ihr kennt das alle. Neulich hatte ich ein Gespräch mit jemandem und in dem Gespräch kam mir der Gedanke, sag das und das nicht. Aber ich konnte es nicht lassen. Ich musste die Geschichte loswerden. Und hinterher hatte ich so einen Schallengeschmack in mir, so, ich wusste, das hättest du jetzt nicht sagen sollen, das war falsch. Hättest du deinen Mund gehalten. Und wenn der Heilige Geist uns an was erinnert, dann müssen wir ihm gehorsam sein. Das ist das Beste, was wir machen können. Und wenn es uns doch passiert, dass wir Mist bauen, dann dürfen wir hinterher ins Gebet gehen und dürfen sagen, Herr, du hast jetzt gesehen, was ich wieder angerichtet habe. Lass die Person das einfach vergessen. Lass dir das nicht wichtig sein. Lass es einfach hinten runterfallen und erbarm dich. Und wir dürfen immer wieder einen neuen Anfang machen und dürfen immer wieder zu Jesus gehen. Er verzeiht uns immer wieder, weil seine Liebe so groß ist und so stark, er kann gar nicht anders, als uns immer wieder zu verzeihen. Er macht nach unserem Versagen keinen Punkt, sondern er hält uns die Hand hin und möchte wieder neu mit uns beginnen. Und er wirft uns nichts vor. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, der zweite Punkt. Tue dem anderen das Gute, was auch du für dich tun würdest. Oh oh, könnt ihr euch noch an letztes Jahr erinnern? Corona. Zuerst wollte es keiner glauben, dass hier wirklich eine Seuche kommt. Es war alles so weit weg und ach, China ist so weit. Und plötzlich war es hier. Und dann ging es los. Dann sind die Leute in die Geschäfte gelaufen und haben gekauft und gekauft. Und das Erste, was sie gekauft haben, war Klopapier. Die Deutschen haben Klopapier gekauft, die Franzosen haben Kondome gekauft und die Amerikaner kauften Waffen. Das ist wirklich so. Wenn es zu Not- oder Stresssituationen kommt, ist sich jeder selbst der Nächste. So ist unser Herz. Aber die Nahrungsmittel waren auch ausverkauft. Auch hier, wer kann dieses Gesetz einhalten, den Nächsten so zu lieben wie sich selbst? Wir haben einige Beispiele in der Geschichte, wo manche Menschen sich für andere hingegeben haben, aber ich sag mal, normal ist es nicht. Und die Pharisäer damals und wir heute, wir müssen erkennen, das schaffen auch wir nicht. Da straucheln wir immer wieder. Aber trotzdem ist es möglich, den Nächsten zu lieben, auch wenn wir immer wieder straucheln und wenn wir immer wieder Fehler machen. Wer ist mein Nächster? Mein Nächster ist der, der mir begegnet, dort, wo ich gerade bin. Ihr kennt die Geschichte mit den Samaritern. Der Priester und der Levit, die gingen vorüber. Geht mich nichts an, ist doch selber schuld. Kann mich jetzt nicht kümmern, habe was anderes vor. Jeder, der mir begegnet, ist mein Nächster. Und das meint Jesus wirklich so. Jeder. Jeder, den mir Jesus vor die Füße legt. Aber zuerst ist der Nächste natürlich deine Familie, dein Partner, deine Kinder, deine Verwandten, Bruder, Schwester, Mutter. Wie gehen wir miteinander um? Es geht eigentlich in diesen beiden Dingen, die Jesus hier gesagt hat, nur um eins. Es geht um andere Menschen. Es geht um Menschen, es geht nicht um Dinge, nicht um schöne Kirchen, nicht um Reichtum oder sonst was. Es geht um andere Menschen. Und es geht um die Seelen dieser Menschen. Es geht um Gottes Reich auf dieser Welt. Und die Seelen der Menschen sollen erlöst werden und sollen eines Tages bei ihm sein in der Herrlichkeit. Das ist sein Wille. Und die sollen nicht untergehen. Und wir sind berufen, um uns darum zu kümmern. Wir sind berufen zu lieben. Das ist unsere Bestimmung. Das ist unser Auftrag. Und dieser Auftrag ist größer als jede richtige Theologie. Wer liebt, wird auch geliebt werden. Wer hasst, wird auch gehasst werden. Das ist ein geistliches Gesetz. Und wer seinen Nächsten lieben will wie sich selbst, muss sich zuerst auch mal selber lieben. Haben wir uns angenommen, so wie wir sind, haben wir Frieden geschlossen mit unserer krummen Nase, mit unserer Körpergröße oder vielleicht sind wir auch zu klein, mit einem Handicap, das in unser Leben gelegt ist, haben wir Frieden geschlossen mit irgendeiner Krankheit, die einfach nicht vergeht? Haben wir Frieden geschlossen mit unseren beschränkten Fähigkeiten, dass wir einfach nicht so gut sind wie die anderen, dass wir einfach das nicht können? Haben wir Frieden geschlossen mit unserer Herkunft, die Familie, in die wir hereingeboren sind? Und. Jesus liebt uns, so wie wir sind. Egal, wo wir herkommen, egal, welche Fähigkeiten wir haben, egal, welches Handicap wir haben. Und er nimmt uns so an. Und er streckt uns die Hand entgegen und er sagt zu uns, nimm meine Hand und werde heil an deiner Seele. Lass die Verletzungen heilen. Die Beschwernisse sollen von dir abfallen. Du sollst in die ganze Freiheit der Kinder Gottes kommen. Und du sollst fähig sein, andere zu lieben. Wie kann ich meinen Nächsten lieben? Erstmal verstehen, das ist unabhängig von meinen Gefühlen. Es geht um die Tat. Trotz Ärger mit jemandem, ihm etwas Gutes tun. Weil letztlich zählt es, was wir tun, nicht das, was wir fühlen. Und wenn wir das Richtige machen, dann werden auch die Gefühle nachfolgen. Wir werden dann auch gute Gefühle haben, aber meistens nicht vorher. Warte also nicht, bis du dich gut fühlst mit der Liebe. Liebe einfach, auch wenn es schwer ist. Mir ist noch eine kleine Geschichte eingefallen, die schon länger her ist. Es war 1984, da hatte ich einen Arbeitskollegen, mit dem bin ich überhaupt nicht zurechtgekommen. Also ihr wisst ja, wie man über jemanden redet, den man nicht mag. So hätte ich damals auch über den geredet. Der hat mich einfach furchtbar aufgeregt, der Depp, hätte ich damals gesagt, ja. Und es war gerade so die Zeit, wo ich angefangen habe, wieder bewusst mit Jesus zu leben und wo ich Bibel gelesen habe. Und dann lese ich, ja, wenn du einen Feind hast, dann tu ihm Gutes und du sammelst feurige Kohlen auf seinem Kopf. Dann habe ich gedacht, okay, ich mache es jetzt einfach. Und der Typ, der war in der praktischen Arbeit ziemlich schlecht. Und wir hatten so einen Schleifraum mit zwei Türen, da hat man nicht gesehen, was dahinter passiert. Da war nur Dreck und Staub und viel Geräusch. Und in diesen Schleifraum hat man immer alles zugeschliffen, was so gemacht werden muss. Und da war er dann oft und hat seine Sachen geschliffen und du hast schon gesehen, aus einem Augenwinkel, der bringt es wieder nicht zusammen. Und dann habe ich gedacht, ey, ist egal, bin ich hin zu ihm, habe gesagt, komm her, ich helfe dir. Tschüpp, tschüpp, habe ich ihm das gemacht. Und das habe ich eine ganze Zeit lang gemacht und die anderen haben das gar nicht mitgekriegt, dass ich ihm immer geholfen habe, dass er seine Arbeit gut macht. Und auf einmal hat sich unser Verhältnis total geändert. Dann fragt er mich, du sag einmal, ich könnte dir für jeden Tag eine Brotzeit mitmachen, weil der mitbringen. Der war in so einem Behindertenheim und die haben jeden Morgen kostenlos eine Brotzeit gekriegt. Und ich war damals so im letzten Lehrjahr, kein Geld auf der Pfanne gehabt, ja. Und das war mir richtig recht, ja. Dann hat er mir 2 große doppelte Scheiben Brot jeden Tag mitgebracht. Das haben die ihm gebackt. Und dann hat er immer gefragt, was willst du denn drauf haben? Ja, Göttinger, wenn es geht. Und dann hat er mir bis zum Ende meiner Lehrzeit, hat er mir jeden Tag eine Brotzeit mitgebracht und ich habe mir viel Geld damit gespart. Also, was ist Liebe? Liebe ist bedingungslos, einseitig, selbstlos, sogar die Feinde liebend, ohne eigenes Interesse, ohne Erwartung von Erwiderung. Die will nichts dafür haben. Noch eine kleine Geschichte. Wir haben jetzt gerade mal wieder Kunden, die kommen aus einer anderen Stadt, ich will gar nicht sagen, woher, ist egal. Und die beiden Kunden haben schon zum ersten Mal, wie sie bei uns waren, Mann und Frau, sind so um die 70, voll miteinander gestritten in unserem Geschäft. Also volles Rohr. Die haben sich voll schon fast angeschrien und das ging immer so hin und her. Beim ersten Mal habe ich noch gedacht, naja, kann immer passieren. Beim zweiten Kundenkontakt wieder das Gleiche. Und er dann absichtlich so gemacht, dass sie sich ärgert und sie absichtlich so, dass er sich ärgert. Und da ging das so weiter. Und beim dritten Besuch wieder das gleiche Spiel. Und dann habe ich die mit nach draußen begleitet. Wir haben ja diese blöden Treppen im Eingangsbereich. Sie ist sehr stark gehbehindert, ja. Und die beiden wieder aufeinander rumgehackt. Und zum Schluss sagt der Mann zu mir, Herr Hörrad, was sagen denn Sie dazu? Ich war da gestanden und ich habe gesagt, also man muss sich doch eigentlich lieb haben, sonst ist doch das Leben nicht schön. Und dann sagt sie, und das sagt mein Sohn auch immer. Ich fand also nicht heraus, wer von beiden der Antreiber war, aber die beiden haben sich nichts geschenkt und jeder hat dauernd den anderen schuldig gesprochen. Aus so einer Beziehungskiste rauszukommen, ist bestimmt nicht leicht. Aber ich glaube, es ist wirklich möglich, wenn einer den Anfang macht. 1. Korinther 13, Vers 4 bis 7, die letzte Folie. Da können wir lesen, wie Liebe wirklich ist. Ihr kennt diese Bibelstelle bestimmt. Ich lese sie nochmal schnell vor. Die Liebe ist langmütig und freundlich. Die Liebe eifert nicht. Die Liebe treibt nicht Mutwillen. Sie bläht sich nicht auf. Sie verhält sich nicht ungehörig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Überwinde das Böse mit Guten. Das ist eigentlich der Schlüssel. Wir selber entscheiden, wem wir lieben und wem wir Gutes tun. Es ist eine Entscheidung, die wir treffen, manchmal unbewusst, manchmal bewusst. Lieblosigkeit in unserem Leben, die kommt nicht einfach so, sondern Lieblosigkeit ist beabsichtigt, die hat einen Grund. Es ist vielleicht eine Reaktion auf negatives Verhalten. Und wenn wir wissen wollen, warum wir jetzt uns so lieblos verhalten in dieser Situation, warum wir jetzt gerade hier so aggressiv zurückgegiftet haben, obwohl es vielleicht gar nicht so schlimm war, dann müssen wir unseren Gedanken folgen, wir müssen darüber nachdenken, was hat mich jetzt dazu bewegt? Wo führen mich meine Gedanken hin, wenn ich über diese Situation nachdenke? Fühlen die mich zurück in die Kindheit, zu erlittenem Unrecht, zu Dingen, die andere uns angetan haben, zu Dingen, die wir nicht gekriegt haben, Dingen, mit denen wir keinen Frieden geschlossen haben, Sachen, die wir einfach nicht vergeben wollen? Wir müssen diesen Gedanken folgen und das vor Gott bringen und den Heiligen Geist bitten, uns dahin zu führen, dass es wieder gut ist. Denn wir selber entscheiden, wen wir lieben wollen, wem wir vergeben wollen. Wir alleine. Und wir tragen aber auch die Konsequenz. Weil wenn wir nicht vergeben wollen, dann kommen wir auch nicht raus aus unseren Problemen. Wie gehe ich jetzt mit jemandem um, der es mir nicht leicht macht als Christ? Bin ich denen jetzt auf Gedeih und Verderben ausgeliefert? Ich bin ja Christ, ich darf mich nicht wehren. Ich bin als Christ verdammt dazu, mir alles gefallen zu lassen. Ist es so? Nein, es ist nicht so. Wir müssen in unserem Leben Grenzen setzen und wir dürfen uns nicht von anderen kaputt machen lassen. Und alles, was uns zerstört und kaputt macht, das müssen wir verlassen. Es hat keinen Sinn, es ewig zu ertragen. Und wenn es zwischenmenschlich einfach nicht geht, trotz aller Versuche, dann muss man sich schützen und muss die Konsequenzen ziehen. Das ist so. Aber trotzdem, in den meisten Situationen sind es Herausforderungen für uns, um Liebe zu üben, um zu lernen, jemanden zu lieben, der eigentlich nicht liebenswert ist. Und durch diese Liebe ändern sich die Umstände. Und wir sollten den Anfang machen und diese kalte Mauer der Lieblosigkeit durchbrechen. Das ist unser Auftrag, das ist unsere Bestimmung. So leben Christen. Und der Kampf um gelebte Liebe spielt sich nicht da ab, wo ich mal einem Armen etwas gebe aus meinem Überfluss. Der Kampf ist viel näher, der Kampf ist direkt in unserem Umfeld. Ihr kennt Mia Friesen von der Outbreak Band. Die hat gesagt, ihr glaubt gar nicht, wie viel böse und lieblose Kommentare es über unsere Musik gibt. Und diese bösen, lieblosen Kommentare kommen hauptsächlich von Christen. Das gleiche Johannes Hartl von dem Gebetshaus in Augsburg. Habt ihr schon mal gelesen? Viele schauen diese Videos. Habt ihr schon mal die Kommentare unter diesen Videos gelesen, was manche Leute da schreiben? Es ist haarsträubend, was da drunter geschrieben wird. Und es kommt nicht von den bösen Ungläubigen, von den Leuten, die von Gott nichts wissen wollen, sondern es kommt von den Gläubigen. Und Leute, das ist eine echte Schande. Massive Rechthaberei um theologische Dinge, die schließlich in Lieblosigkeit und Verurteilung enden. Und das ist sehr schade. Und das ist kein Zeugnis für diese Welt, um zu Jesus zu kommen. Und woher kommt diese Lieblosigkeit? In unserer Brust schlagen einfach noch zwei Herzen. Der alte Mensch und der neue Mensch. Und es ist immer noch so wie bei Kain und Abel im 1. Mose 4, wo Gott zu ihm sagt, wenn du Gutes im Sinn hast, kannst du den Kopf frei erheben. Aber wenn du Böses planst, lauert die Sünde vor der Tür deines Herzens und will dich verschlingen. Du musst Herr über sie sein, du aber sollst über sie herrschen. Die Sünde will uns verschlingen und uns unter Kontrolle bringen, damals wie heute. Sag Nein dazu. Wir sollen darüber herrschen, wir sollen nicht uns darauf einlassen. Und das ist der Kampf des Glaubens, den wir kämpfen. Lasst uns Nein sagen zu aller Lieblosigkeit in unserem Leben. Es ist so leicht vorbeizugehen, einfach nichts zu tun, einfach zu vergessen. Liebe handelt, Liebe ist nicht egoistisch, die will nichts zurückhaben. Lassen wir nicht zu, dass unsere Liebe einfriert. Bauen wir keine Grenzen um unser Herz. Eingefrorene Liebe ist hart und kalt, die ist nicht zu erweichen. Haben wir da einen Mangel? Geh im Gebet zu ihm. Er will das Öl der Heilung ausgießen und er möchte uns zu Menschen machen, die seinen Willen tun. Wurden wir tief verletzt von Menschen, die nicht lieben konnten, die vielleicht gedacht haben, sie machen das Richtige? Jesus möchte die Verletzungen unserer Seele heilen. Der möchte haben, dass es gut ist, dass du über diese Situationen nachdenken kannst und nicht den bitteren Geschmack auf der Zunge fühlst. Und komm zu ihm, so wie er das Wunder der Wiedergeburt in uns tut und geschehen ließ, so will er uns auch auf übernatürliche Weise von unseren Verletzungen heilen. Denn er ist der Heiler und er gibt und verschenkt sich und er gibt kostenlos.